Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.
Royal Republic aus Schweden, Kung Fu Lovin, hi, hier ist Doppelklick E-Sport bei Detektor FM, heute zum zweiten Mal und unter dem Motto StarCraft. Wir machen nochmal kurze Vorstellungsrunde, ich bin Javan und das ist Fabi, der hier eigentlich den Plan hat.
Ja, servus und heute wird es bei Doppelklick ziemlich interviewlastig. Ich habe zum einen mit Michael Bister von der ESL gesprochen und der ist da zuständig für sowas wie quasi die Bundesliga des E-Sports in Deutschland und die geht im März wieder los und deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal mit ihm hin und quatschen mal ganz ausführlich. Und außerdem habe ich noch mit dem StarCraft-Kommentator Steffen Fritzemeier über den Wettbetrugsskandal in Korea gequatscht.
Ja, aber es gibt auch noch ein bisschen was Leichteres, wie in der letzten Sendung schon versprochen sozusagen, habe ich mich auch an Fabis Rechner setzen dürfen und da ein bisschen StarCraft 2 spielen.
Naja, also ich würde das jetzt nicht spielen nennen. Ich war ganz froh, dass du nur gegen den Computergegner gespielt hast und mir nicht meinen Account versaut hast.
Ja, auf jeden Fall super. Eindrücke davon gibt's gleich. Deluxe mit Tall Ground. Ja, und wie eben schon gesagt, ich habe Fabi tatsächlich dazu bekommen, dass er mich an seinen Rechner und seinen StarCraft 2-Account lässt. Nur online spielen durfte ich komischerweise nicht.
Ja, aber das würde ich echt niemals zulassen, dass du auf meinem Account spielst.
Ja, so richtig erfolgreich war es tatsächlich auch nicht. Aber ja, hier mein grandioses erstes StarCraft 2-Spiel mal zusammengefasst. Also so beim Zusehen ist StarCraft 2 für mich erstmal extrem verwirrend, aber vom Grundprinzip erinnert es mich irgendwie an Age of Empires, nur in unglaublich schnell. Es gibt verschiedene Karten, man schaut von oben drauf und ist sozusagen der Manager der ganzen Sache und auf der einen Seite der Karte sitzt man selbst, auf der anderen oder einer unsichtbaren Stelle sitzt der Gegner erstmal und dann baut man mit seinen Arbeitern Gas und irgendein anderes Zeug ab und mit seinem ganzen Reichtum baut man dann Kasernen und solche Sachen, um seine Kämpfer zu züchten. Damit kann man dann den Gegner irgendwann angreifen, wenn man nicht vorher selbst angegriffen wird. Das so erstmal ganz grob. Das muss mir erstmal reichen. Jetzt bin ich dran. Also, ich lege los, züchte mir erstmal Arbeiter, die das Zeug für mich abbauen. Und dann, wenn ich reich bin, baue ich eine Kaserne. Und da bilde ich mir Kämpfer aus. Das Problem ist, dafür habe ich jetzt so lange gebraucht, dass der Computergegner schon mit einem Speer bei mir ist.
Dann schick doch mal deine Armee. Du kannst deine komplette Armee immer mit F2 auswählen. Ach so. Kriegst du immer automatisch alle.
Und dann schicke ich dir dem Affen hinterher, oder was?
Nö, einfach da mal hinstellen, damit der nicht nochmal vorbeikommt.
Aber die rennen dem hinterher?
Ja, dann ja, sag ihm doch, dass sie es nicht machen sollen.
Ja, die kratzen auch jetzt ab, ne? Ja, was soll denn das? Jetzt kommen die hochgerannt, oder?
Ja, jetzt bist du leider tot.
Ja, wie, jetzt kommen die, kann ich hier nicht mehr von den Affen auswählen?
Ja, das dauert zu lange. Der hat schon ganz schön viel.
Ja, das ist doch scheiße. Und die zerstören jetzt meinen Kram und haben die gewonnen, oder was?
Ja.
Ja, die können ja gar nichts.
Ja, das sind ja auch Arbeiter. Ja.
Okay, und jetzt, aber die müssen erst auch den ganzen Kram hier noch zerstören, ne?
Ja, aber du hast, also man würde jetzt normalerweise einfach rausgehen aus dem Spiel, weil es halt einfach komplett verloren ist.
Ja, 6 Minuten habe ich durchgehalten. Wir schauen mal auf die Statistik.
16.
16 Aktionen pro Minute.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Das sind schon mal alle 5 Sekunden eine, ne? Also schon mal ab und zu mal was gemacht.
Alter, das ist halt wirklich, also 16 ist wirklich krass schlecht.
Ja, dann spiele ich jetzt mal gegen TLO. Also wie wir eben schon gesagt haben, so richtig erfolgreich war es nicht. Fabi, mal zum Vergleich, wie viele Actions per Minute haben denn die Profis?
Ja, also die sind so bei 500, das heißt, die sind 30 Mal so schnell wie du. Man muss dazu sagen, du bist aber auch wirklich extrem untalentiert und extrem schlecht.
Aber jetzt sag mir mal bitte aus deiner Perspektive, was für dich so das Geile an diesem Spiel ist. Also ich fand es witzig, hat mir Spaß gemacht, aber das jetzt profimäßig zu spielen, jeden Tag mehrere Stunden, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen.
Also diese Faszination dieses Spiels ist eigentlich, dass du es niemals hinkriegst, perfekt zu spielen. Also du hast ja jede Partie geht von vorne los und du versuchst immer wieder alles perfekt zu machen, irgendwie deine Ressourcen gut zu managen, die Strategien perfekt auszuspielen und das geht eigentlich gar nicht, weil du so viel gleichzeitig machen musst. Und das ist so ein bisschen die Faszination, sich selbst irgendwie sozusagen zu challengen oder herauszufordern und irgendwie immer an die Grenze zu gehen. Und dann das Zweite ist einfach, dass jedes Spiel natürlich anders ist und sich das Spiel auch eigentlich von Monat zu Monat ändert.
Gut, dann wenn du mal im Urlaub bist, bleibe ich dran, setz mich an deinen Rechner und dann werde ich wahrscheinlich bald auch besser sein. Das sind die Last Shadow Puppets, Bad Habits. Bad Habits. Doppelklick hier, eSport bei Detektor FM und unser heutiges Thema ist StarCraft. Fabi schaut sich gerne mal so ein paar Matches der Profis an und dann am liebsten auch koreanische Spieler, stimmt doch, oder?
Ja, absolut. Also vor allem die koreanische Pro League fasziniert mich wirklich.
Ja, aber so richtig glücklich guckst du irgendwie gerade nicht. Wenn ich die Miene richtig deute, ist dieses ganze StarCraft-Korea-Ding gerade nicht so spaßig, oder?
Ja, im Moment ist echt nicht so lustig. Zuletzt gab es nämlich einige unerfreuliche Skandale im koreanischen StarCraft, die dann auch zu meiner miesen Stimmung aktuell führen. Dabei geht es dann vor allem um illegale Wetten und manipulierte Spieler und immer mehr Spieler, die auch dann in den Ruhestand gehen. Ich habe darüber dann auch mit einem echten Experten gesprochen, nämlich Steffen Fritzemeier. Den kennt man besser unter seinem Nickname Nomi. Der ist unter anderem ehemaliger Profispieler, hat ein paar Jahre lang professionell StarCraft gespielt und ist jetzt vor allem als Kommentator bei TakeTV bekannt geworden. Das ist so ein Twitch-TV-Channel. Mhm. Und dazu spielt er noch aktiv Heroes of the Storm. Das ist ein anderes Spiel beim Team My Insanity. Also er ist wirklich ein E-Sport-Profi im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit ihm habe ich mal über die aktuelle Lage im koreanischen E-Sport gesprochen. Aktuell ist die StarCraft-Szene in Korea ja von einem Wettskandal erschüttert. Steffen, kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, warum jetzt einer der Superstars, nämlich Live, im Gefängnis sitzt?
Bei dem Wettskandal geht es um Matchfixing, das heißt also dem Spieler wird unterstellt, dass er absichtlich ein Spiel verliert. Man kann auf StarCraft Matches wetten und insofern ist es natürlich dann attraktiv, wenn ein besonders guter Spieler mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich gewinnen sollte. Also wenn er als Favorit ins Spiel geht, kann man entsprechend natürlich ziemlich viel Geld verdienen, wenn man gegen ihn wettet. Soweit ich weiß, ist er jetzt erstmal eingesperrt worden, ins Gefängnis gekommen, weil das Ganze halt untersucht ist und der Verdacht sich offenbar erhärtet hat. Also soweit ich weiß, ist es noch nicht bewiesen. Das heißt also, man muss noch davon ausgehen, dass sich auch rausstellen könnte, okay, stimmt alles nicht. Aber ja, offensichtlich ist der Verdacht erhärtet genug, um ihn einzusperren. Das Tragische dabei ist, und deswegen ist es so ein großer Skandal, weil er, dieser Live ist sein Ingame-Name, wahnsinnig viel gewonnen hat und zusätzlich noch extrem jung. Das heißt, es war immer eine extrem spannende Storyline. Dieser extrem junge, super talentierte Spieler hat es geschafft, gegen ganz viele alte Hasen, die viel mehr Erfahrung, viel mehr Wissen hatten über das Spiel, zu gewinnen, weil er eben so wahnsinnig talentiert ist. Und insofern haben natürlich die Leute mal viel mitgefiebert. Und wenn man jetzt dann rausfindet, okay, der hat aber zwischendurch betrogen, dann ist das natürlich eine ganz tragische Geschichte. Besonders tragisch ist eben, dass man das Gefühl hat, das macht eigentlich keinen Sinn, weil er auch extrem viel Preisgeld gewonnen hat. Also er hat nach den offiziellen Berichten knapp $500.000 in Preisgeldern verdient. Da hat man das Gefühl, das kann eigentlich nicht sein, das macht keinen Sinn. Warum sollte der jetzt zusätzlich noch betrügen müssen? Und insofern gibt es dann da viele Gerüchte natürlich drumherum. Es wird unterstellt, dass er eventuell Wettschulden gehabt haben könnte. Man hat das Gefühl, vielleicht wurde er irgendwie anders erpresst. Also es gibt da viele Theorien dazu, was passiert sein könnte, dass dieser junge Spieler, der eigentlich ja so eine großartige Karriere hat und der so viel Geld auch gewonnen hat, wie es sein kann, dass der da involviert sein soll. Wie gesagt, es ist alles, soweit ich das verstehe, noch nicht bewiesen, aber ja, man hat schon den Eindruck, zumindest ein bisschen was muss schon dran sein und das ist natürlich schon ziemlich tragisch.
Wie ist denn die aktuelle Lage im koreanischen StarCraft? Ist die Szene davon schwer betroffen, also von diesen Skandalen?
Also einerseits klar ist das ein Riesenskandal, was dafür sorgt, dass die Zuschauer sich auch betrogen fühlen und nicht mehr so interessiert die Turniere verfolgen, weil sie eben das Gefühl haben, okay, man kann sich nicht darauf verlassen, dass da die Spieler wirklich ihr Bestes geben und so weiter. Und das ist eben, also Live ist einfach einer der größten Stars der Szene. Insofern ist es natürlich schon eine extrem bittere Geschichte. Man muss aber trotzdem andererseits auch sagen, okay, das sind letztlich natürlich Einzelfälle und die Turniere gehen so weiter. Das Ligensystem besteht weiterhin. Es gibt zwei große Ligen, kann man einfach sagen, und die laufen ganz normal weiter. Also da, wo er jetzt dann hätte spielen müssen, dann dadurch, dass Live eben im Gefängnis ist, kann er eben nicht spielen. Da wird er dann eben disqualifiziert aus dem laufenden Wettkampf. Und natürlich versucht man weiterzumachen. Aber klar ist das, als Zuschauersport sozusagen, trifft es StarCraft da schon dann auch ziemlich hart. Und tatsächlich hat StarCraft 2 sowieso in Korea keinen allzu guten Stand, weil es eben zusätzlich die StarCraft 1 Szene gibt, die auch extrem beliebt ist, weil die eben schon lange besteht und natürlich viele Fans hat. Ja, es gibt eben auch andere Spiele, die inzwischen sich großer Beliebtheit erfreuen und man dann eben zusätzlich noch quasi Zuschauer verliert, weil der Wettbewerb nicht so ausgetragen wird, wie man sich das vorstellt, ist das natürlich schon bitter. Ich würde aber trotzdem eigentlich nicht sagen, dass das jetzt absolut tödlich für die Szene ist. Aber da muss ich auch einfach sagen, da kenne ich mich dann in der Tiefe in der koreanischen Szene einfach vor Ort nicht wirklich aus.
Blizzard hat die WCS oder WCS, also man kann einfach sagen die Weltmeisterschaft im StarCraft, in diesem Jahr ganz schön umgestellt. Welchen Einfluss hat denn diese Umstellung deiner Meinung nach auf die koreanische Szene?
Ja, in der StarCraft-Welt ist es so, dass die koreanische Szene extrem stark ist und damit also natürlich ganz viele sehr erfolgreiche Spieler hervorgebracht hat. Und die sind dann teilweise in andere Kontinente tatsächlich, in andere Regionen gezogen und haben da angefangen zu gewinnen. Und das war natürlich dann für die nationalen oder regionalen Szenen immer relativ problematisch. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich in der EPS gespielt habe, in der deutschen Bundesliga quasi. Und da war es dann aber auch so, dass einige koreanische Spieler mit dazu kamen und eben dann natürlich die, also die waren eben sehr erfolgreich und haben dann natürlich die Preisgelder abgeräumt. Und dann ist es natürlich schwierig für die regionalen Ligen und so weiter, ihre eigenen Stars aufzubauen. Und deswegen hat Blizzard immer stärker in die eigene Hand genommen, dafür zu sorgen, dass es eigene regionale Wettbewerbe gibt, wo eben dann keine Koreaner mitmachen können, beziehungsweise also das, was es sich in Europäern nicht in Amerika spielen kann und andersrum und so weiter. Und das trifft aber vor allem die koreanische Szene relativ hart, weil da eben besonders viele sehr erfolgreiche oder sehr gute Spieler sind. Insofern also für die am ehesten die Chance besteht, irgendwo anders noch zusätzlich Geld zu verdienen und eben auch gerade internationale Turniere immer abzuräumen. Es ist allerdings so, dass zusätzlich auch die nationale Szene in Korea gestärkt wird. Also Blizzard versucht natürlich, letztlich beides hinzukriegen, also das absolute Top-Level sozusagen zu supporten, was eben in Korea ist, und aber dann aber auch dafür zu sorgen, dass nationale und regionale Wettkämpfe ohne Einfluss von außen sozusagen mit dann regionalen Stars aufgebaut werden können. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass das einen allzu großen Einfluss hat. Also ich meine, natürlich ist das jetzt für die koreanischen Spieler dann bitter, aber soweit ich verstehe, ist es so, dass das Skandal jetzt um Live und auch um Prime, dass sich das auf Wettbewerbe bezieht, die vor einem Jahr oder sogar längerer Zeit stattgefunden haben. Das heißt, da gab es diese Nachricht noch gar nicht, dass Blizzard stärker dafür sorgen würde, dass die regionalen Events ohne koreanische Beteiligung stattfinden würden.
Allgemein herrscht in der StarCraft-Community aktuell echt eine schlechte Stimmung. Stichwort Dead Game. Woran liegt das denn und was muss sich deiner Meinung nach ändern?
Also soweit ich das verstehe, ist diese Dead Game-Debatte eigentlich quasi veraltet. Also es bezog sich vor allem auf Heart of the Swarm und darauf, wie ja die Strategien immer langweiliger wurden, immer die gleichen Sachen gespielt wurden, das als Zuschauer und auch als Spieler nicht so spannend war. Und in der Konsequenz haben einige Spieler aufgehört, wodurch aber natürlich dann in der Szene letztlich wieder für die Spieler, die verblieben sind, mehr Geld zur Verfügung stand und es haben immer weniger Zuschauer zugeguckt. Allerdings muss man da einfach dazu sagen, dass das so ein bisschen der Vergleich ist. Also die StarCraft-Szene war eine der ersten, die auf Twitch sehr erfolgreich wurden und insofern gab es extrem viele Zuschauer, aber nach und nach haben das eben auch die anderen Spiele übernommen und insofern hat sich da einfach die Zuschauerschaft auch so ein bisschen aufgeteilt auf verschiedene Spiele und ich glaube, das ist an sich keine so große Problematik, solange das Spiel selber eben spannend ist. Und jetzt kam gerade vor wenigen Monaten Legacy of the Void raus und die Erweiterung ist, muss man einfach sagen, absolut super. Also na gut, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen immer eigene Meinung. Ich persönlich finde als Zuschauer und auch als Spieler macht StarCraft 2 jetzt mit Legacy of the Void extrem viel mehr Spaß. Also ich glaube, die Zuschauerzahlen steigen auch wieder. Aber gut, da kenne ich jetzt natürlich von den verschiedenen Events nicht die genauen Zahlen. Aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass StarCraft 2 da eigentlich gesundet und eigentlich ist diese Dead-Game-Geschichte, glaube ich, vor allem noch so ein zurückgebliebener Scherz aus dieser schlechten Zeit von vor, weiß nicht, einem halben Jahr, einem ganzen Jahr. Das heißt also immer, wenn jetzt mal ein Turnier wenig Zuschauer hat oder ein Stream gerade erst live geht und insofern noch nicht sofort so viele Zuschauer da sind, wird immer von Dead-Game gesprochen. Aber das ist, glaube ich, inzwischen eher so ein Internet-Meme, als dass die Leute wirklich jetzt noch das Gefühl hätten, StarCraft 2 wäre irgendwie Mist momentan, sondern eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es herrscht eher so eine Aufbruchstimmung. Ja, Gott sei Dank, Legacy of the Void, StarCraft 2 ist gerettet, jetzt geht's wieder aufwärts ungefähr.
StarCraft lebt also offenbar noch, sagt zumindest StarCraft-Kommentator Steffen Fritzemeier. Aber mit diesen Wettskandalen, das ist echt kein schönes Thema.
Nee, wirklich nicht. Leider ist vor allem die koreanische Szene gerade nicht sehr gut aufgestellt. Aber normalerweise hat Casper, das ist eine Art E-Sport-Behörde oder E-Sport-Verband in Korea, die Probleme immer noch in den Griff bekommen. Nur ist die Casper eben auch für ihren Starrsinn bekannt. Und daher kann es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis es wieder nach oben geht mit dem koreanischen StarCraft.
Aber sag mal, nur weil ich es nicht richtig glauben konnte, wie alt ist dieser koreanische Spieler nochmal und was hat der verdient?
Du meinst live, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, der ist 19, das ist einer der größten Talente im StarCraft, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Der ist 19, wie gesagt, und aber schon seit er 15 ist Profi, also schon 4 Jahre. Und bisher hat er fast 500.000 US-Dollar nur an Preisgeldern verdient. Da kommt dann noch dann Gehalt und so weiter dazu. Deshalb finde ich, wie Steffen ja auch gesagt hat, ist auch ein bisschen komisch, warum ausgerechnet er ein Wettbetrüger sein soll. Der hätte es doch eigentlich gar nicht nötig.
Tja, auch junge Computerspieler mögen offenbar Geld. Die Giant Rooks mit Itchy Feet. Und jetzt kümmern wir uns um die News. Ja, Fabi, sag an, was ist passiert seit der letzten Sendung?
Puh, das kann ich jetzt natürlich nicht alles so auf einmal erzählen. A, würdest du dann einfach einschlafen und B, würde ich dann wahrscheinlich mindestens eine Stunde brauchen. Mhm. Und die Stunde wollen wir ja noch mit anderem Content füllen.
Ja, mit dem Einschlafen hast du vielleicht recht. Also würde ich sagen, fass dich kurz, das Wichtigste und so, damit ich eben nicht einschlafe.
Ich sag jetzt mal mit 9-Gag-Worten, Challenge accepted. Ich glaube, auch der Februar stand wieder unter einem Motto, nämlich der E-Sport wächst. Und dabei ist eigentlich so für mich, der jetzt schon lange dabei ist, sehr interessant, dass immer mehr Marken und Webseiten, die jetzt eigentlich mit dem E-Sport nichts zu tun haben, auf den E-Sport-Zug, sage ich mal, aufspringen. Mhm. Genau, und da gibt es jetzt schon einige Gerüchte, was da noch passieren kann. Aber wir gehen mal zurück zu den Fakten. Was mittlerweile halbwegs sicher ist, auch Yahoo steigt in den E-Sport ein. Und das ist dann ähnlich wie bei ESPN, haben wir letzten Monat schon drüber geredet. Die größte Sportwebseite der Welt ist jetzt auch redaktionell im E-Sport tätig. Und so ähnlich will das auch Yahoo machen. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber die E-Sport-Spatzen pfeifen es quasi schon von den WLAN-Routern. Und dazu passt dann auch ganz gut das Gerücht, dass Travis Gafford, das ist ein ganz prominenter Redakteur aus dem Bereich League of Legends, seinen alten Arbeitgeber CBS verlassen hat. Und da wird jetzt natürlich spekuliert, dass er bei Yahoo anfangen könnte. Und er zählt, ich denke, das kann man wirklich so sagen, zu einem der aktuell beliebtesten Gesichtern in der League of Legends-Szene. Und das wäre natürlich dann schon eine große Nummer, wenn der jetzt zu Yahoo gehen würde.
Ja, ist schon krass, dass mittlerweile selbst so die großen Internetfirmen so richtig viel Geld in den E-Sport pulvern. Aber was gibt's noch so Neues?
Ja, mehr Geld gibt's. Und zwar für die Profis im Counter-Strike-Go-Bereich. Der Entwickler Valve, der dahinter steht, hat angekündigt, das ist bei den Majors, das sind so die wichtigsten Turniere im Jahr, die werden mit diesem Titel überschrieben, jetzt es mehr Preisgeld geben wird. Und zwar mindestens 1 Million US-Dollar pro Turnier. Bislang war das Preisgeld bei den Turnieren schon recht stattlich. Die meiste Kohle haben die Teams aber mit dem Verkauf von Stickern verdient.
Also Sticker so wie Klebehefte, Panini-Style, Fußballspieler einkleben.
Ja, nicht ganz. Es geht natürlich um virtuelle Sticker. Du kannst quasi im Spiel drin dir Sticker kaufen und damit deine Waffen in Counter-Strike verschönern. Ganz grob gesprochen zumindest. Und mit diesen Waffen im Spiel kannst du dann irrsinnig angeben, kannst die dann pimpen, kannst die lila machen, kannst irgendwie die Farben ändern und du kannst sie natürlich auch an dein Lieblingsteam anpassen. Aha. Und mit diesen Verschönerungen von den jeweiligen Teams können die Teams selbst eine Menge Geld verdienen. Das funktioniert so ein bisschen nach dem Crowdfunding-Prinzip. Also ich kaufe mir irgendwie einen Sticker von meinem Lieblingsteam, klebe mir den auf meine Waffe und von dem realen Geld, das ich dann in dem In-Game-Store bezahle, bekommt dann das Team einen gewissen Anteil ab und der Rest geht an Valve. Und damit du mal so eine Größenordnung hörst, beim Köln Major im vergangenen Sommer wurden so 4,2 Millionen US-Dollar an die Teams weitergegeben. Die Spieler haben dann also wirklich weit mehr Geld mit den Stickern verdient als mit dem Preisgeld für den Turniersieg.
Es gibt ja so Sachen irgendwie, für die habe ich so überhaupt kein Verständnis. Da gehören, glaube ich, diese Sticker auch dazu. Aber ja, vielleicht sollte ich doch auch Counter-Strike-Profi werden. Ich treffe vielleicht nichts, aber Sticker verkaufen kann ich vielleicht doch ganz gut.
Naja, ganz so einfach ist das natürlich dann doch nicht. Du musst ja erstmal ein richtig guter Spieler sein, um berühmt zu werden. Und dann kommen vielleicht auch die Fans, die dir mal was abkaufen. Und dann landet eventuell die Kohle bei dir. Aber ganz ehrlich, ich würde niemals einen Sticker von dir kaufen.
Auch nicht, wenn sie schön designt sind?
Auch dann nicht, weil du einfach schlecht bist.
Ja gut, dann werde ich mich jetzt einfach mal ein Jahr im Keller einschließen und durchnerden und dann einfach als Counter-Strike-Profi in einem Jahr wieder rauskommen.
Ja, das würde ich echt mal sehen, denn also normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, dass du schon viel zu alt bist. Die meisten Profispieler sind ja erst Anfang 20 und du gehst ja schon stark auf die 30 zu. Aber eine Nachricht lässt mich doch daran noch zweifeln, dass du vielleicht doch noch eine Chance hast, nämlich David Nagel, besser bekannt als Chefkoch, will es nochmal wissen. Und das im Alter von 34 Jahren wird er nochmal Profizocker. Den Namen kennst du wahrscheinlich nur aus South Park, richtig?
Ja, Chefkoch von South Park und vor allem aber auch aus dem Netz, weil da hole ich mir meine Rezepte.
Ja, genau. Und in der deutschen Counter-Strike-Szene ist er eine echte Legende. Zu seinen Hochzeiten hat er mit Alternate Attack, seinem alten Team, international wirklich mit den Top-Spielern und Top-Teams mitgehalten. Und da gab es diese legendären Rivalitäten zwischen Alternate Attacks eben und Mouseboards.
Legendär.
Ja, auf jeden Fall legendary. Die beiden Teams haben sich über Jahre hinweg echt spannende Duelle geliefert, eben vor allem in der EPS, also die jetzt heute ESL-Meisterschaft heißt. Aber zurück zu heute. Chefkoch spielt wieder, natürlich als Ingame-Leader, und er hat schon von Jahren gesagt, so richtig irgendwie nur aus Fun zocken kann er nicht. Wenn, dann muss er das richtig um Wettkampf gehen, dann will er es auch wissen. Und er ist jetzt beim neu gegründeten Team Lioncast. Und dieser Lioncast ist irgendwie ein Maustastaturhersteller, der jetzt auch ein Werksteam gegründet hat. Und mit dabei ist auch noch eine weitere Counter-Strike-Legende aus 1.6-Zeiten noch, nämlich Manuel Aprox Zeitz. Der hat auch schon lange für Alternate Attacks und Mousebots gespielt, auch damals bei den Duellen mit dabei gewesen. Und ja, komplettiert wird das Lineup noch von Tox, aus Carish und Stavros. Das sind vor allem bekannte Spieler aus den Zeiten von Counter-Strike Source. Und das war's an den News für diesen Monat.
Ja, wird mir auch reichen, glaube ich. Wir machen mal weiter mit was, wovon ich wieder was verstehe. Und das ist Musik. Polisa, Lime Habit.
Und damit von der Musik wieder zurück zu etwas, von dem ich was verstehe, nämlich E-Sport. Und spätestens nachdem ich Javan StarCraft-Spielen gesehen habe, weiß ich, dass er wirklich weniger als keine Ahnung von PC-Spielen oder gar E-Sport hat.
Ich habe aber auch tatsächlich nie was anderes behauptet, aber du glaubst mir ja nie.
Aber es gibt ja noch viele, viele Javans da draußen. Und da ich ja schon sehr lange E-Sportler bin und immer zu meinem Hobby auch gestanden habe, musste ich natürlich viele Diskussionen führen, nicht nur mit Javan. Und dann ging es dann immer um die Fragen, was ist E-Sport, wie funktioniert das, hat das wirklich was mit Sport zu tun, all dieses Zeug eben. Und wenn ich dann also jemanden versucht habe, E-Sport näher zu bringen und versucht habe zu erklären, dann habe ich ganz oft mich der ESL Pro Series bedient. Die EPS, wie die Kurzform heißt, ist quasi so eine Art Bundesliga im E-Sport. Vergleich zum Fußball, die gehen immer. Und die EPS heißt mittlerweile deshalb auch ESL Meisterschaft, eben um dann Leute, die mit dem E-Sport nicht so viel zu tun haben, leichter an das Thema heranzubringen. Das ist eines der Zugpferde, das eben dann auch regelmäßig neue Leute in den E-Sport bringt. Und für uns hat sich Michael Bister, das ist der Produktmanager hinter der Meisterschaft, ordentlich Zeit genommen für ein ausführliches Interview. Und deswegen haben wir das auch in zwei Teile geschnippelt und den ersten Teil gibt's jetzt.
Wie kannst du denn in kurzen Worten die ESL-Meisterschaft und ihren Stellenwert im deutschen E-Sport irgendwie zusammenfassen?
Also die ESL-Meisterschaft ist 2002 gestartet, da noch unter dem Namen ESL Pro Series und ist somit tatsächlich die längste aktive Liga im E-Sports. Dementsprechend einfach von Anfang an mit dabei. Das war quasi der Grundstein des professionellen Gamings. Und ja, seit jetzt knapp über 15 Jahren sind es ja schon fast, hat sich das Ganze einfach weiter etabliert im deutschen Markt. Und jeder, der in Deutschland natürlich mit dem E-Sports in Kontakt tritt, der kommt um die ESL-Meisterschaft erstmal nicht drum herum. Und es ist für viele natürlich erstmal der erste Schritt natürlich. Denn die meisten Spieler, die jetzt in den ganzen internationalen Teams mitspielen, die haben eigentlich auch in der ESL-Meisterschaft oder ESL Pro Series angefangen zu spielen.
Wie hoch ist denn eigentlich das Niveau im deutschen Markt? Also kann man das vergleichen mit den internationalen Turnieren oder ist es doch noch ein bisschen geringer?
Also gerade an League of Legends und Counter-Strike ist das Niveau nicht ganz so weit da oben, wie es im internationalen Markt der Fall ist. Bei Counter-Strike haben wir in Deutschland zwei Teams, die wirklich oben mitspielen können. Das ist Mousebots und das ist auch Penta. Bei den anderen Teams ist es halt ja, nicht so, dass sie halt oben mitspielen können. Früher war es anders, da waren sehr viele deutsche Teams auch international vertreten, auch in StarCraft, wobei wir in Deutschland sehr, sehr gute StarCraft-Spieler haben. Wir haben einen TLO, einen Dario Wünsch, das ist einer der besten deutschen StarCraft-Spieler, auch einen Hero Marine und einen Showtime, das sind Spieler, die auch meine eine WCS, also in internationalen Turnieren oben mitspielen können. Aber gerade was League of Legends angeht, da haben wir zwar vereinzelte Spieler, aber reine deutsche Teams gibt es so eigentlich nicht.
Du hast gerade angesprochen, euch gibt es schon seit 15 Jahren. Wie entwickelt ihr euch da eigentlich weiter? Gibt es da noch Sachen, die ihr irgendwie weiterentwickeln wollt? Jetzt auch auf die nächste Saison gesprochen? Oder seid ihr jetzt so lange dabei, dass es eigentlich Business as usual ist?
Also was bei uns so ein bisschen das klassische Daily Business ist, was immer gleich bleibt, bleibt natürlich die Struktur bzw. der Ablauf der Turniere natürlich. Interessant ist aber einfach immer wieder, welche neuen Spiele kommen hinzu. Wenn man zurückschaut, wir haben angefangen auch mit dem Jedi Knight 2 in unserer deutschen Meisterschaft. Mittlerweile ist natürlich ein League of Legends dabei, Counter-Strike in den verschiedensten Varianten hatten wir schon bei uns. Das ist natürlich eine Sache, die sich immer wieder ändert und da müssen wir auch darauf achten, welche Spiele sind gerade sehr aktuell und wo sollten wir unseren Fokus drauf legen. Aber interessant ist halt auch einfach das System dahinter. Wenn ich überlege, als wir angefangen haben, haben wir ein reines Bundesliga-System gehabt, so wie man es auch aus dem klassischen Sport kennt. Mittlerweile sind wir bei Turnieren und Cups angekommen, weil es einfach wesentlich schneller ist und schnelllebiger ist, wie der E-Sport eben ist. Und interessant wird halt auch dieses ganze Community-mäßige drumherum. Früher war es bei uns mehr bei der ESL-Meisterschaft, dass wirklich der Fokus auf den Teams natürlich lag. Mittlerweile durch YouTuber, durch Influencer werden solche Leute auch noch weiter mit einbezogen. Unsere Kommentatoren, unsere Caster sind sehr bekannte deutsche YouTuber zum Beispiel. Das heißt, es baut sich drumherum noch viel, viel, viel mehr auf.
Wie ist denn diese Resonanz in den Medien? Also merkt ihr das irgendwie da auch von den, sag mal, den Jahren-Medien, da irgendwie mehr Interesse kommt von den klassischen Medien? Oder ist es so, dass es schon noch eher so ein Szene-Ding ist, das auch vor allem in der Szene an sich stattfindet?
Also die klassischen Medien, die General Interest Medien, wie man sie halt dann gerne nennt, die sind natürlich von Jahr zu Jahr, kommen immer mehr dazu. Es wird immer interessanter auch für die, weil sie einfach nicht mehr drum herum kommen. Gerade auch so Seiten wie natürlich auch ein Sport1 zum Beispiel ist gerade neu mit dabei. Dann auch ein Kicker.de zum Beispiel, die halt auch wirklich einen Fokus darauf legen. Ja, es wird immer mehr, es wird immer interessanter für alle anderen Medien auch. Auch Fernsehsender sind immer wieder interessiert daran. Wir haben vor gut, ich glaube 2 Jahren war das, oder 1,5 Jahren, haben wir auf 1+ knappe 10 Stunden wirklich live League of Legends gezeigt, die deutsche Meisterschaft. Und man sieht also schon, da bewegt sich was definitiv.
Wo denkst du denn, geht denn die Entwicklung in den nächsten Jahren auch hin? Also wo seht ihr euch in 5 Jahren zum Beispiel?
Ich glaube, in 5 Jahren kann man das Ganze nicht abschätzen, weil E-Sports wirklich so schnelllebig ist, dass man eher sagt, okay, wo stehen wir denn in 2 Jahren? Und ich glaube, dass diese Mega-Events, wie wir sie halt nennen, also eine Intel Extreme Masters, eine ESL One in den Stadien, dass es davon noch mehr geben wird, dass wirklich dieser Drang zu diesen Mega-Events mehr stattfinden wird, dass Online-Turniere immer weniger werden. Einfach weil man halt auch dieses Gefühl, dieses Feeling auch wieder haben möchte. Man will natürlich vor Ort sein, man will die Stimmung mitnehmen. Ich glaube, da wird es natürlich wirklich hingehen. Und die Frage, was viele sagen, ja, wird es dann irgendwann auch eigentlich nonstop im Fernsehsender geben oder wird es im Fernsehen nonstop laufen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir das Ding brauchen, da einfach unser ganzes Medium natürlich das Internet ist. Und das heißt, da wird sich, glaube ich, nicht mehr so viel ändern, würde ich behaupten. Aber interessant sind halt einfach wirklich die Stadien-Events.
Also glaubst du wirklich, dass sich E-Sport so ein bisschen aus dem Keller wegentwickelt, wenn man es jetzt im Klischee denkt, hin zu einem Zuschauersport, wie ja zum Beispiel das Fußball auch ist?
Also der Zuschauersport, den haben wir ja eigentlich schon. Wenn ich überlege, dass wir natürlich Stadien mit 10.000, 15.000 Leute füllen können, das wird halt immer noch größer. Und aus dem Keller sind wir eh schon raus, schon sehr, sehr lange. Wenn ich mir halt anschaue, welche Events es da draußen gibt halt. Ob es jetzt eine Gamescom ist, eine Dreamhack ist, eine ESL One ist, eine IEM ist. Das sind alles Events, wo wirklich so viele verschiedene Menschen auch hingehen. Auch viele, die halt wirklich Gaming halt einfach als Hobby haben, noch nicht mal irgendwie zwingend den E-Sport auch als Hobby haben. Das vermischt sich alles sehr. Und ich glaube, auch den klassischen Gamer oder den klassischen E-Sporter gibt es auch gar nicht mehr. Sondern es ist wirklich durch die Bankwerke irgendwie so viele verschiedene Leute, die halt einfach Gaming oder Videospiele einfach als Hobby halt haben.
Lass uns nochmal über die ESL-Meisterschaft sprechen. Was denkst du, wie könnt ihr denn da euch noch verbessern? Wo könnt ihr denn da noch wachsen? Oder habt ihr den deutschen Raum da schon ziemlich erschlossen?
Interessant wird es tatsächlich bei den Spielern und bei den Teams mal ein bisschen zu schauen. Wir fokussieren uns zwar jetzt in diesem Jahr, 2016, ein bisschen auf das Community-mäßige, das heißt auf diese YouTube, auf die Influencer drumherum, wollen da sehr viel mit den Leuten zusammenarbeiten, aber interessant bleiben trotzdem die Teams und die Spieler. Und da gibt es natürlich diesen großen Unterschied. Es sind logischerweise keine Vollzeitspieler in Deutschland, also ganz wenige nur. Das heißt, die Trainingszeiten verlaufen natürlich anders als bei internationalen Teams. Dadurch ist halt eben auch dieser Unterschied, den wir halt haben da. Da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen anpacken. Und was ich halt auch jedes Mal sehe, ist, sobald ein Turnier gespielt wurde, lösen sich diese Teams meistens auf. Es wird wieder durchgewechselt. Das heißt, es ist eine ganz hohe Fluktuation, was da die Spieler angeht. Und das ist, glaube ich, nicht gesund. Und da muss man einfach mit den Teams mal reden, mit den Spielern reden, dass man halt einfach wirklich konstant bleiben muss, um sich halt auch was aufzubauen. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch weiter dran arbeiten.
Du hast gerade angesprochen, dass ihr mehr mit Influencern zusammenarbeiten wollt, mit den Szenegrößen sozusagen. Wie wollt ihr das denn machen? Also wie muss man sich das konkret vorstellen? Weil viele sind ja, ich sag mal, YouTuber oder sowas, die haben jetzt erstmal mit der deutschen Meisterschaft so nichts zu tun.
Genau, ich meine, man muss einfach mal schauen, wie viele Spieler gibt es in Deutschland zum Beispiel, die League of Legends spielen. Wir haben knappe 80 Millionen weltweit. Wenn man das mal ein bisschen runterrechnet, also offizielle Zahlen gibt es nicht, aber man kann sagen, ca. 3 bis 4 Millionen deutsche League of Legends Spieler gibt es jeden Monat. So, wie viele davon kennen wirklich den E-Sports, richtigen E-Sports-Anteil? Wie viele davon kennen eine deutsche Meisterschaft? Das wird natürlich immer weniger. Aber es gibt genügend Leute da draußen, die super gerne League of Legends spielen. Es gibt sehr, sehr viele Counter-Strike-Fans, es gibt sehr viele StarCraft-Fans. Und die muss man natürlich auch einfach mal erreichen und denen auch mal zeigen, hey, da ist ein Turnier, da ist eine Meisterschaft. Und da gehen wir den Weg natürlich dann über die Influencer, über die YouTuber, die halt generell über ihre Spiele sprechen, diskutieren. Und die wollen wir einfach mit einbinden. Das heißt, wir werden eventuell Talkshows machen mit YouTubern. Wir werden auch Fantreffen organisieren, auf unseren Events natürlich. So, dass man letztendlich irgendwann sagt, eine ESL-Meisterschaft zum Beispiel in Duisburg, was wir demnächst haben werden, ist natürlich ein Treffen für alle Counter-Strike-Fans. Nicht nur für E-Sport-Fans, sondern für Counter-Strike-Fans und für League of Legends-Fans und natürlich auch für StarCraft und FIFA-Fans.
Das war also der erste Teil unseres Interviews mit Michael Bister. Im zweiten geht es gleich um die Zuschauerzahlen, wieso die Meisterschaft mal in einem tiefen Loch gesteckt hat tatsächlich und was sich Michael so für die Zukunft wünscht. Das alles gleich nach dem nächsten Song. Da haben wir Oh Wonder Dazzle. Oh Wonder mit Dazzle. Hier ist Detektor FM Doppelklick, die E-Sport-Sendung.
Jetzt aber wieder weg von der Musik und hin zu ein bisschen Content. Der zweite Teil unseres Interviews mit Michael Bister. Der ist Produktmanager bei der ESL-Meisterschaft, quasi der Bundesliga im E-Sport.
Kannst du uns mal so ein paar Zahlen nennen? Wie viele Zuschauer habt ihr so bei der ESL-Meisterschaft online und wie viel erwartet ihr denn bei eurem Finale in Duisburg?
Also an Zuschauerschaften haben wir, was eine ganze Saison angeht, die knappe 3 Monate geht, knapp 2 Millionen Sessions über Twitch, das heißt also Online-Zuschauer. Offline auf den Finals in Duisburg hatten wir letztes Jahr knapp 1000 Leute vor Ort. Auf unseren Studio-Events aufgrund der Größe sind wir eher bei 200 bis 300 maximal dann über die beiden Tage. Und deswegen wollen wir uns auch mehr darauf fokussieren, wirklich wieder rauszugehen, aus dem Studio rauszugehen, was wir letztes Jahr zum Beispiel gar nicht mehr gemacht haben. Wir waren 2015 gar nicht mehr bei uns im Studio mit der ESL-Meisterschaft. Wir waren auf der Gamescom natürlich ganz groß, wir waren in Duisburg und dann auch noch am Ende des Jahres bei Take TV in Krefeld, weil die Studios dort einfach größer waren. Und diesen Platz brauchen wir auch und es wird auch 2016 wesentlich größer.
Seht ihr euch dann so ein bisschen auch als Bindeglied zwischen dem Casual Gaming, wie du es so ein bisschen angesprochen hast, die klassischen League of Legends Spieler, die vielleicht, was weiß ich, einmal in der Woche ein bisschen zocken, und so dem Core E-Sport, den richtigen E-Sport-Fans?
Ich glaube, genau diese Verbindung müssen wir langsam aufbauen. Es gibt einfach sehr, sehr Hardcore-E-Sports-Turniere, natürlich die großen Turniere, wo es auch um wirklich unfassbar viel Preisgeld geht, sei es ein TI, wo es 16, 17 Millionen US-Dollar Preisgeld gibt. Und dann gibt es natürlich auch diese Casual-Spieler, aber Casual nicht auf die Spiele bezogen, sondern einfach wirklich, ja, ich spiele halt ab und zu einfach gerne Counter-Strike. Und die würden wir einfach auch gerne natürlich auch mal näher ranbringen an das Thema E-Sport, einfach an diesen Turniermodus. Und das bekommen wir natürlich hin, indem wir halt über diese Influencer gehen oder einfach die Leute auch direkt ansprechen, die halt einfach Counter-Strike und League of Legends-Fans sind. Das ist unsere Aufgabe, ganz klar.
Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die letzten ESL-Meisterschaften, als es noch ESL Pro Series hieß. Da wart ihr auch so ein bisschen in so einem Loch drin, hatte ich den Eindruck. Auch da irgendwie das Preisgeld ging zurück, irgendwie die Zuschauerzahlen gingen zurück. Magst du mal beschreiben, wie eigentlich dieser Wechsel vonstatten gegangen ist von der ESL Pro Series jetzt zur ESL-Meisterschaft und wie ihr euch da so aus dem Loch, sag mal, ein bisschen rausgekämpft habt?
Genau, als ich vor ungefähr knapp 3 Jahren angefangen habe bei der ESL, war es wirklich so, dass die ESL Pro Series weniger Zuschauer hatte. Es ging alles ein bisschen weiter runter. Es hatte verschiedene Gründe. Wir hatten diese Umstellung von Counter-Strike Source auf Counter-Strike Global Offensive. Das war generell natürlich eine große Umstellung für die ganze Szene. Gleichzeitig haben die internationalen Turniere weiter mehr Zulauf bekommen. Sie wurden größer. Das heißt, der Fokus war viel mehr auf dem internationalen Markt für alle da draußen. Also haben wir uns überlegt, okay, wir müssen da was ändern. Wir müssen eine komplette Strukturänderung drin haben. Wir müssen eigentlich den Amateurspielern einfach eine weitere Chance geben, mitzuspielen. Und deswegen fing der Wechsel bei uns an, auch im Kopf zu sagen, okay, wir müssen weg von diesem Bundesliga-System und eine Saison, die fast 4-5 Monate geht, weil das dauert viel zu lange, bis halt das junge Spieler, Amateure, die Chance haben, wieder mitzuspielen. Also war die Idee zu sagen, okay, wir müssen halt kleinere Cups, Turniere aufbauen, wo sich wirklich jeder erstmal anmelden kann und ganz schnell die Chance hat, oben mitspielen zu können. Und das war einfach dieser Sprung, den wir gemacht haben auf dieses Cup-System, was wir jetzt auch seit gut 2-3 Jahren haben. Und der Wechsel dann von der Pro-Series zur Meisterschaft, also vom Wording her, das war einfach ganz, ganz logische Gründe, die wir gesehen haben, weil wir in unseren verschiedenen Ländern in Europa, wie zum Beispiel auch in England, wie in Spanien, haben wir auch unsere nationalen Meisterschaften und wir wollten die wirklich untereinander von abgrenzen, also wirklich sagen, dass es eine nationale Meisterschaft ist, das heißt, es braucht auch einen nationalen Namen, es ist halt dann die Meisterschaft, es ist nicht mehr eine Pro-Series, sondern es ist die Meisterschaft und in England haben wir die Premier League oder die Premiership in dem Moment und in Frankreich ist es Französisch dann aber nicht, die ich aussprechen kann, also es ist so, diese Turniere, die wir da haben, sind wirklich auf das Land dann auch wirklich gestrickt und fokussiert.
Ihr hattet früher mal die Intel Friday Night Games, wo dann immer nur ein Spiel aus der Season sozusagen gezeigt wurde, in jedem Wettbewerb sozusagen, also in Counter-Strike, Warcraft 3 und so weiter und so fort. Ist es was, was ihr vielleicht wieder angehen wollt, jetzt wo die Zuschauerschaft größer geworden ist, auch offline, dass ihr wieder sagt, wir touren mit unserer Meisterschaft irgendwie durch ganz Deutschland und machen Events in allen großen Städten?
Also die Frage nach Intel Friday Night Games bekomme ich natürlich bei jedem Interview natürlich nochmal gestellt und jeder sagt, wir brauchen wieder die Intel Friday Night Games. Aktuell würde ich sagen, das würden wir einfach nicht machen wollen, würden wir auch einfach auch nicht hinbekommen, einfach aus ganz verschiedenen Gründen, weil es einfach wirklich eine unfassbare Anzahl von Groß-Events mittlerweile gibt und es wird ja auch erstmal mehr. Das heißt, auf was möchte man sich fokussieren? Möchte man noch eine weitere Eventschiene fahren? Das heißt, der Zuschauer oder auch die Fans wissen letztendlich irgendwann gar nicht mehr, wo soll ich eigentlich hin? Und das wollen wir natürlich auch vermeiden, ganz klar. Und letztendlich ist das aktuelle System, bietet das auch gar nicht so an durch unser Cup-System. Wir haben also keine Spieltage, wo wir das Spiel der Woche zeigen können. Das heißt, man müsste das System wieder ändern und ich glaube, das wiederum würde dem Ganzen auch nicht gut tun. Was wir trotzdem machen wollen oder was ich gerne machen möchte, ist natürlich trotzdem mehr Offline-Präsenz zeigen. Einmal durch die Finals, die wir natürlich haben, die eventuell ein bisschen ausweiten, dass man tatsächlich vielleicht auch eine Gruppenphase dort schon spielt. Das sind so Gedanken, die man eher hat, als dass man wirklich jeden Freitag oder einmal in der Woche irgendwo offline ist. Ich glaube, das würde dem Ganzen auch nicht so gut tun, aktuell zumindest.
Mhm. Du hast schon mal angesprochen, dass ihr gar nicht so richtig ins Fernsehen eigentlich wollt, weil ihr auf Twitch eigentlich ganz zufrieden seid. Kannst du vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ist denn generell mal wieder geplant, dass ihr trotzdem mal wieder ins lineare Fernsehen kommt, was weiß ich, Sport 1 oder irgendwas? Irgendwelche Zusammenfassung, ist da schon irgendwas geplant?
Also man darf es nicht falsch verstehen, wir möchten schon ins Fernsehen. Ich glaube auch, dass es was Gutes ist, aber wir brauchen es nicht. Und zwar ist es so, dass wir dadurch jetzt nicht zwingend eine neue, also mehr Zuschauer generieren würden, weil die Leute, die zuschauen wollen, tun es aktuell über Twitch halt. Und wir haben auch dadurch viel mehr Möglichkeit, natürlich durch diese Interaktion durch den Second Screen, der sowieso mit dabei ist, wenn ich halt am PC bin. Wir werden definitiv noch im linearen Fernsehen jetzt auch weiter fortgehen, auch 2016. Es werden Kooperationen mit Sicherheit stattfinden. Wie genau sie aussehen werden, das definieren wir mit Sicherheit noch. Ob es jetzt eine komplette Live-Show ist oder ob es halt einfach Zusammenschnitte sind oder einfach Highlights sind oder einfach auch eine E-Sports-Talkshow. Das sind dann noch Überlegungen, die wir natürlich noch haben werden in diesem Jahr. Aber wir werden diesen Schritt schon gehen, weil es tut uns natürlich gut. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es nicht passieren würde, würde der E-Sports trotzdem weiter wachsen können.
Eine letzte Frage noch, wenn du dir jetzt mal einen Wunsch frei hättest, ja, also Geld spielt keine Rolle, was würdest du dir für dein Produkt für die ESL-Meisterschaft noch wünschen, was du mal gerne umsetzen würdest, was wäre so dein Traum?
Was wäre mein Traum, wenn Geld keine Frage wäre? Das ist schwer zu sagen tatsächlich. Ich sehe einfach gerade, eins der größten Probleme, die ich gerne beseitigen möchte, wäre tatsächlich diese Struktur in den Teams. Ich würde viel mehr mit den Spielern zusammenarbeiten wollen. Das heißt, denen auch Möglichkeiten geben, dass sie halt an ihren Teams bleiben, dass sie sich selber dort aufbauen, Strukturen aufbauen. Denn ich glaube, das ist so ein großes Problem, wenn wir halt ein Team haben, was dann tatsächlich eigentlich eine ganze Saison mitspielt, alles ist schön und gut und dann lösen sie sich wieder auf. Das heißt, die Sponsoren wissen nicht mehr weiter. Super, soll ich das Team überhaupt noch sponsoren? In der Berichterstattung ist es immer anstrengend. Ja, das Team hat letztes Jahr gespielt, die wurden Meister, aber drei von den Spielern sind jetzt vor. Das ist immer so ein Durcheinander und ich glaube, das ist echt eine Problematik, die ich sehr, sehr gerne lösen würde. Ob man dafür Geld braucht, weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach, dieser Austausch zwischen den Spielern, den Teams und der Liga, der muss nochmal gefördert werden.
Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, der kann die ESL-Meisterschaft ab März wieder verfolgen. Dann geht's in die Frühlingssaison. 80.000 Euro Preisgeld werden ausgespielt und dazu gibt's dann ein großes Offline-Finale in Duisburg.
Ich habe ja auch gehört, dass du jetzt echt motiviert bist, StarCraft zu spielen und vielleicht sehen wir dich dann ja im Mai in Duisburg.
Ja, vielleicht. Also
wahrscheinlich eher nicht.
Kanye West aus dem neuen Album The Life of Pablo, Wolves heißt der Song und das war's mit unserer zweiten Doppelklick-Sendung hier bei Detektor FM. Fabi wird im März leider einen auf Backpacker machen und seine Computerbräune gegen echte eintauschen und ich muss hier leider so ohne seine Expertise auskommen. Ich kann von daher noch nicht ganz garantieren, dass dabei tatsächlich was Zumutbares rauskommt. Wenn ja, sind wir am 25. März wieder da, ansonsten hören wir uns erst im April wieder.
Ja, und ich bin unter anderem auch in Korea unterwegs. Vielleicht gucke ich mir dann auch das ein oder andere StarCraft-Spiel an und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Ciao.
Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.